Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin auf superlevel.de. Ich bin der Micha und heute Morgen sind meine zwei Kumpanen zu Gast. Und zwar der Daniel und der Manu. Moinsen.
Hallo. Morgen.
Ich ärgere euch immer so gerne damit, weil ich bin so gewohnt, immer zu Gast zu sagen, dass ich völlig vergesse.
Ich bin gerne bei dir zu Gast.
Ach, das ist doch wunderschön. Aber Daniel ist
zu Gast bei mich. Freunden.
Stimmt. Oh, das ist gut. Zu Gast bei Freunden, gutes Ding. Heute Morgen, es ist original 7 Uhr, stimmt gar nicht, 7.45 Uhr, ich wollte schon 7.30 Uhr sagen. Wir sitzen hier mit Kaffee, sind alle völlig im Sack. Gerade der Daniel ist ein bisschen mies drauf, weil wir so früh morgens podcasten, oder?
Nee, ich bin eigentlich eher auf den grundsätzlichen Umständen, weil die letzten Tage ein bisschen stressig waren. Normalerweise habe ich eigentlich kein Problem damit, zu früh aufzustehen. Und ich bin auch jemand, der früh recht schnell fit ist. Also kurz schnell eine kalte Dusche und dann, ich brauche jetzt nicht 2 Stunden, um wach zu werden.
Wie das sagen manche andere so in diesem Cast. Ja. Das sagt er jetzt so, weil vor 5 Minuten hat er noch so, Podcast.
Ja, und dann habe ich aber das Thema gesehen und dann ist mir sofort ein breites Grinsen ins Gesicht geflogen und ich war gut gelaunt und flippig drauf.
Ja, Alter, das ist eigentlich auch das perfekte Guten Morgen-Thema. Und zwar sprechen wir heute über Sunset Overdrive. Und das ganze Spiel sprüht vor so viel Enthusiasmus, Energie und Sonnenschein, dass man eigentlich alleine durchs Anblicken des Covers innerhalb von Mikrosekunden wach sein sollte. Ja.
Bevor wir aber zum Inhaltlichen kommen, für mich hat Sunset Overdrive als kurzen Exkurs als Horrorspiel angefangen. Was? Und zwar, ich habe ja die Xbox One bekommen. Also da auch vielen Dank nochmal an die ganzen Patrons, die da Geld eingeworfen haben. Wir haben da von dem Geld uns das gekauft. Mhm. Und ich habe die weiße Edition, wo Sunset Overdrive als Key mit dabei ist. Also sprich, da ist halt so so ein Blatt mit dabei, wo man hinten dann einen Key frei rubbelt. Und dann habe ich die Konsole abends ausgepackt, rubbel diesen Key frei, gebe den ein und dann so, ja, vielen Dank, dass Sie Sunset Overdrive also am Launchtag jetzt aktiviert haben. Und dann passierte genau nichts. Und dann habe ich mir gedacht, das gibt's doch nicht. Wo lade ich das denn jetzt runter? Wie starte ich jetzt den Download? Das kann doch nicht wahr sein. Dann habe ich im Store gesucht, habe es im Store versucht, nochmal quasi anzuklicken. Und dann sagte er immer, ja, du musst halt für 69 Euro jetzt kaufen, das Spiel. Das gibt's doch nicht. Und dann bin ich wahnsinnig geworden. Und es war dieses Wochenende, wo Feiertag war. Also wurde gedacht, dass okay, jetzt ist halt Samstag Feiertag und Sonntag, da kannst du vergessen, dass du irgendjemand erreichst, wahrscheinlich beim Support, der dir dann weiterhilft. Und dann habe ich in Foren geguckt und ich war so überfordert mit dieser neuen Xbox One, wo so, hey, wo findet man denn da mal Downloads oder wo findet man seine Kaufhistorie, dass man da irgendwie nochmal draufklicken kann, wenn man es nochmal runterladen will. Und dann habe ich irgendwie, bin ich dann über 1000 Umwege, war schon völlig genervt und verzweifelt, habe ich im Forum von Insomniac einen Thread gefunden, wo jemand genau das gleiche Problem beschreibt. Und dann irgendwie nach 200 Kommentaren sagt einer, hast du eigentlich auch dieses komplette Ding freigerubbelt? war der so, oh ja, ich nehme alles zurück. Und dann habe ich auch mal freigerubbelt und habe ich gesehen, ich habe nur den mittleren Key, der genau in die Mitte gedruckt ist, von dem Bonus-Content freigerubbelt. Und oben drüber ist der Key für das Hauptspiel. Aber das habe ich nicht gesehen, weil ich habe halt quasi in der Mitte einmal durchgerieben und dann siehst du halt den Key da stehen. Und wenn du aber noch weiter nach oben rubbelst, siehst du, dass da nur Bonus-Items steht. Und wenn du ganz oben freirubbelt, siehst du, dass da eigentlich der eigentliche Spielkey steht. Und hat mich dann also 2 Stunden Nervenarbeit und viel Internetrecherche gekostet, bis ich das rausgefunden habe.
Rubbelnoob.
Ja.
Rubbelnoob! Ich habe jetzt auch dieses geistige Bild vor Augen, wie Daniel irgendwelche Codes freirubbelt. Im stillen Kämmerlein. Aber gut, das war besser als bei mir, weil das hat natürlich jetzt gar nichts mit dem Spiel zu tun. Aber ich hab die Disc angelegt und die Disc lief nicht.
Und du hattest es angekündigt im Chat. Du so, jetzt kommt das Spiel, auf das ich mich am meisten freue. Garantiert geht mein Laufwerk heute Abend futsch. Und genau so war's.
Ja, aber ausgerechnet die Sunset Overdrive, die ist besonders empfindlich. Weiß auch nicht, ne?
Also. Aber wie geil. Ich wollte jetzt schon gerade zu einem riesen Rant ansetzen. So dieses ganze scheiß Download-Zeugs. Und früher war alles besser. Da hatte man's auf Disk und da hat man die einfach eingeschoben und gut war am Launchtag. Da hast du nicht auf irgendwelche Downloads warten müssen. Und jetzt kommst du mit, sagst, ey, lieber ein Download, weil die ganzen Disks und dann gehen die nicht und so ein Scheiß.
Nee, gar nicht. Also ich bin ja auch voll der, also Retail immer pro Retail total. Aber das war natürlich der totale, weil ich habe mich riesig auf dieses Spiel gefreut und ich denke, ja, ist geil, Sunset Overdrive, jetzt hier mal reinlegen, ist mal kurz ausprobieren und so, legt das Ding ein. Und ich habe wirklich dreimal rein und rausgenommen, die Disc. Und es hat einfach nie funktioniert. Und normalerweise, in Anführungsstrichen, weil das sollte ja eigentlich nicht normal sein, werden die Discs natürlich sofort erkannt. Oder nach dem ersten Mal rein und rauslegen, weil irgendwie dieses Laufwerk ein bisschen. Ist halt nie wach, so richtig. Ja. Ist wie wir jetzt. Also wir sitzen jetzt hier mit Kaffee, Augen noch so halb geschlossen. Und so ist das Laufwerk von der Xbox One zumindest bei mir auch so. Also Day One Launch Xbox. Und diese Laufwerkprobleme sind ja viel bekannt. Bei mir gibt's nicht diese Grinding-Geräusche, dieses Wuh, 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 was man ja manchmal auf YouTube sehen kann. Sondern es ist einfach nur, du legst die Disk ein und das Laufwerk so.
Nö.
What? Und ich will das Spiel starten und dann musst du es rein, raus und dann geht's. Ach so, das war eine Disc. Ja, ach, schön. Und Sunset Overdrive ging gar nicht und ich, das ist doch der Horror. Und ich habe in Chat nämlich noch reingeschrieben, ich wette, wenn Sunset Overdrive rauskommt, geht mein Laufwerk kaputt. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich, jetzt ist es geschehen, jetzt darf ich die Xbox einschicken und 1.000 Euro bezahlen und 3 Wochen warten, bis das Spiel wieder alter Hut ist.
Also bei mir lief alles fluffig.
Was? Ja. Du hast die auch vorher gestreichelt oder so. Irgendwas hast du gemacht. Ja, aber hier, Sunset Overdrive. Ich weiß nicht, wie es euch ging, Jungs, aber ich habe mich tierisch auf dieses Spiel gefreut, weil Insomniac, weil die Bilder so aussahen, als wäre es ein Dreamcast 2 Launch-Titel. Ja. Und weil es einfach so schon den Trailer so total, und da gab's ja irgendwann so ein Gameplay-Trailer, wo man ein Spiel gesehen hat, das so abgedreht aussah, dass ich unbedingt wissen wollte, wie sich das auch spielt und so weiter. Und was ich schon vorwegnehmen kann, ich wurde nicht im geringsten enttäuscht.
Ja, ich war ein bisschen skeptisch. Also ich war voller Vorfreude, weil, wie du es gesagt hast, es erinnert von der Optik her am Anfang total an Jet Set Radio. Mhm. Ja, einfach so, man grindet über so Linien und ballert. Linien, Lines, wie heißt das? Stromkabel, ballert, alles ist bunt. Als wir es dann auf der letzten Gamescom bei diesem XCOM-Pressetag so ein bisschen anspielen konnten, da war ich dann so ein bisschen verunsichert, weil ich dachte, oh je, also ob man es schafft, in diesen Flow reinzukommen, den so ein Spiel erfordert. Wir haben es da ja beide irgendwie 10 Minuten angespielt und man kriegt eigentlich nur auf die Schnauze und fliegt hin und weiß nicht, welche Special Moves man benutzen kann und so weiter. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, ich bin mal gespannt, ob sie das irgendwie über die Bühne bringen, dass das wirklich Spaß macht zu spielen. Und, ja. Aber es funktioniert komplett. Also wenn man in diesen Flow reinkommt, dann ist es ein unglaubliches Erlebnis und es ist genauso, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe, dass ich es spielen wird.
Ich habe irgendwie das Gefühl, die Entwickler saßen so da und haben sich bei jedem Aspekt, den sie in das Spiel eingebaut haben, erstmal in der Runde gefragt, ist es blöd und wann macht es Spaß? Also blöd im positiven Sinn so. Also ist es so dämlich, dass es irgendwie wieder lustig ist, oder ist es einfach unfassbar ulkig, launig machend irgendwie. Mir fällt jetzt kein anderes Wort ein. Weil du hast irgendwie bei allem, was da drin ist, immer das Gefühl, okay, das ist halt einfach purer Spaß. Also da wurde sicherlich viel auch irgendwie an Gameplay-Mechaniken irgendwie wurden so gedreht oder runtergedummt oder irgendwie anders gemacht, damit man halt einfach sagen kann, nee, das muss halt einfach Spaß machen auch. Es muss keinen Sinn ergeben. Es muss auch in der Welt nicht stimmig sein. Also das ist auch so was, was mir extrem aufgefallen ist bei Sunset Overdrive, dass die halt ganz viel so Sachen drin haben, wo so ein Nö, die sagen teilweise sogar wortwörtlich so, das müssen wir nicht erklären, das ist ja ein Spiel. Warum sollen wir, also das geht halt jetzt einfach, du kannst halt jetzt einfach das und das machen. Und warum? Weil es ein Spiel ist. Also das finde ich irgendwie super gut. Aber bevor wir da überhaupt dazu kommen, der Charaktereditor ist nicht so umfangreich, wie ich ihn gern gehabt hätte, aber allein der ist ja schon unfassbar witzig, weil man sich einfach die dümmsten Charaktere zusammenstellen kann. Du kannst einen Frauenkörper nehmen mit einem Männerkopf und dann irgendwie, also ich sag mal, so ein Iro ist vielleicht noch die normalste Frisur, die du dann irgendwie auswählen kannst. Und also irrwitzig. Ich habe mir so einen 70er Jahre Glamrocker dann irgendwie erstellt mit so einer mit so einem Fukuhila und so einer Sonnenbrille und der hat halt so eine Holzfällerhemd an und so eine Totenkopf-Leggings und Cowboy-Stiefel dazu. Also allein in dem Editor habe ich schon mir gedacht, okay, also ich könnte jetzt hier irgendwie 20.000 witzige Figuren zusammenstellen.
Das ist total geil. Also es hat mich auch irgendwie ein bisschen an Saints Row erinnert.
Aber da ist der, glaube ich, noch umfangreicher.
Da ist der, ja genau, da hat man noch ein bisschen mehr Einflussmöglichkeiten, aber du hast trotzdem schon in Sunset Overdrive eine unglaublich vielfältige Auswahl, auch vor allen Dingen aus allen möglichen Arten von Figuren und Körperbauten, so dass du dir auf jeden Fall nicht nur sehr wahrscheinlich eine ähnliche Figur zu dir, also zu deinem persönlichen Avatar zusammenstellen kannst, sondern einfach auch die Komplettauswahl. Und ich habe mir so eine japanische Tuning-Braut zusammengestellt mit so Strähnchen in den Haaren. Also sehr schmal, aber ich mochte diese Stimme total gerne. Deswegen habe ich so eine zusammengebaut und
die hat auch ganz kurz, wenn ich dir ins Wort falle, ja. Die ist dann auch weiblich synchronisiert, also mit einer weiblichen Stimme, eine Frau.
Das ist genauso wie bei Saints Row, dass du dann halt auch wirklich komplett andere Stimmen hast irgendwie. Also es gibt eine komplette Stimme für die weibliche und für die männliche Version. Es gibt nicht Nolan North, aber es geht auf jeden Fall von der FIFA so in die Richtung von Saints Row. Also man kann sich da zusammenstellen, was man will. Was hast du gemacht,
Manu? Sehr geil, man kann das Geschlecht auch im Spiel wechseln. Ja. Also man kann jederzeit sich neu umkleiden und auch seinen Körperbau ändern, weil ich eben dann auch gesehen habe, dass du die Frau spielst und dann habe ich einfach mal gewechselt, um zu gucken, und ich bin total begeistert von dem weiblichen Stimme. Die ist ja so viel besser und so passend zu dem Spiel. Also unbedingt ausprobieren, ein kleiner Tipp, als Frauencharakter anfangen, weil die Stimme ist dermaßen.
Wenn wir schon vorgreifen, wir müssen gleich unbedingt das Spiel noch erklären, aber diese Stimme, ich liebe diese weibliche Stimme. Sie hat gewisse Ähnlichkeiten zu der Synchronstimme von Bart Simpson, der Deutschen, ist aber nicht so tief, aber sehr, sehr frech und bricht auch gerne mal aus. Ne? Also die hat so dieses What? Die spielt unheimlich gut mit dieser Stimme, dieser Synchronstimme. Die ist so, eine sehr verspielte Art, aber irgendwie auch unheimlich frech, ein kleines bisschen niedlich, ein kleines bisschen sexy, aber immer sehr selbstbewusst und sehr enthusiastisch. Und das passt so unheimlich gut zu diesen restlichen Tonen von diesem ganzen Spiel. Also die männliche Stimme ist auch nicht schlecht, aber ich fand, die weibliche Stimme hat den so diesen
besonderen Charakter mit.
Ja. Total, total. Also ich war sofort verliebt in diese Stimme und hab's auch tatsächlich dann auf Deutsch gespielt, weil ich die von der Synchronstimme so begeistert war. Also Englisch.
Ich meinte jetzt die englische
Synchronstimme. Ja, die deutsche ist auch super.
Okay.
Sind beide gut. Also da gibt's auch so von der Tonalität auch kaum einen Unterschied. Da sind beide sehr passend ausgewählt.
Wie spielst du denn auf Englisch, Manu?
Ich habe die Xbox auf Englisch einfach.
Ach so. Aber das ist doch der bekannte Fehler, dass das nicht geht, dass du dann irgendwie kannst nicht Location Deutschland, damit du den deutschen Store hast und dann irgendwie Sprache Englisch auswählen.
Ja. Also mein Xbox-Menü ist Deutsch und meine Spiele laufen auf Englisch.
Okay, dann hast du eine andere Xbox als ich. Also bei mir war das nämlich genau das Problem. Ich wollte auch Konsolensprache Englisch, damit eben die Spiele auf Englisch laufen. Und dann sagt er dir aber immer, wenn du Englisch als Sprache auswählst, ja, dann kannst du irgendwie nur USA, Neuseeland, UK auswählen. Und dann hast du halt im Store immer die anderen Preise oder kannst halt Sachen teilweise dann da nicht kaufen, weil sie in deinem Land irgendwie in der Version nicht verfügbar sind. Und dann habe ich mal nachgeschaut und es gibt halt 2 Milliarden Threads bei Microsoft im Forum mit so, jetzt mach doch endlich mal den Scheiß und was ist das für ein Quatsch? Ich komme aus England und ich wohne aber in Deutschland und wieso kann ich das nicht einstellen? Und da regen sich die Leute irgendwie drüber auf und es scheint wohl ein bekanntes Problem zu sein, deswegen das nur. Aber die deutsche Stimme von der Hauptfigur, die männliche, fand ich auch ganz okay. Also ich habe es dann zwangsmäßig auch auf Deutsch gespielt. Und ich dachte ganz kurz, das wäre auch die Stimme von Vaas aus Far Cry. Der klingt so ein bisschen ähnlich. Ich habe dann aber, ich glaube, Simon Jäger oder sowas heißt der, glaube ich. Und ich habe dann mal nachgeforscht und habe aber keine Informationen dazu gefunden, was das für ein Synchronsprecher ist. Also steht sicherlich irgendwie in den Credits drin. Aber ich habe mir gedacht, okay, wenn sie dann doch so einen bekannten Synchronsprecher nehmen, der auch Schauspieler spricht, dann hätte ich wahrscheinlich vermutet, dass Microsoft da zumindest ein bisschen Werbung dafür gemacht hätte oder zumindest eine Pressemeldung dazu rausgegeben. Und haben sie aber nicht. Deswegen ist es wohl eher ein bekannter, unbekannter Synchronsprecher, wo ich einfach sage, okay, da kommt mir irgendwie die Stimme bekannt vor, aber ich weiß nicht genau, wer es ist, aber der macht seinen Job auch ganz ordentlich.
Ich kann versichern, ich habe die ganze deutsche Fassung komplett durchgespielt und die Synchro ist richtig, richtig gut. Also Außer also wirklich ein Ausnahme-Synchro-Titel? Was sagt man da? Auf jeden Fall, also von der Synchronisierung so überraschend gut, dass es mir den Glauben an Synchros wieder zurückgegeben hat. Ja, wirklich. Also ich bin extrem begeistert. Das hätte ich nicht erwartet, dass die haben jetzt einfach haben dieses Spiel kapiert und haben anscheinend auch sehr eng mit den Entwicklern zusammengearbeitet und halt aber auch gewusst, auf welche Situation dieses Skript gelesen wird irgendwie. Und das ist ja oft so ein Fehler bei Synchronisationen, dass Synchronsprecher meistens irgendwas sagen müssen, was so überhaupt in überhaupt gar keinen Kontext steht und man nicht so richtig weiß. Und hier hast du das Gefühl, das passt eins zu eins zu den Szenen auf dem Schirm, die wir immer noch nicht beschrieben haben. Jetzt müssen wir mal dieses Spiel beschreiben. So, also Apokalypse. Es geht um die Apokalypse. Das ist eigentlich das Verrückte an Sunset Overdrive. Das ganze Ding, du bist am Anfang so ein Müllsammler in der besagten Stadt in Sunset. Wie heißt das?
Sunset City heißt die,
glaube ich. Sunset City einfach, glaube ich, ne? Genau. Du siehst irgendwie so eine Veranstaltung, wo ein neuer Energy Drink von der Firma Fitzco vorgestellt wird. Das ist so eine richtig fette Party mit Drum, Bass und all dem möglichen Scheiß. Da hat man das Gefühl, Skrillex steht auf der Bühne und raved richtig ab. Die Leute kippen sich das Zeug rein und dann passiert etwas Unerwartetes. Und zwar mutieren alle zu zombieartigen Schleimkreaturen aufgrund des Energy Drinks. Also die fangen dann plötzlich an, aus allen Körperöffnungen dieses Zeug zu kotzen und zu mutieren und Pusteln zu kriegen. Und da natürlich fast alle dieses Zeug getrunken haben, macht sich eine riesige Horde solcher Monster über sämtliche Bewohner und über die Stadt her. Im Prinzip bricht also in Sunset City die Apokalypse aus und das ist der Beginn des Spiels. Und trotzdem ist das Ganze nicht düster oder horrormäßig, weil das Spiel die ganze Zeit eine Charakter sagt es mal, eine Apokalypse der Herzen-Atmosphäre aufbaut. wo die Charaktere zwar verrückte Dinge tun, aber man erstmal merkt, was für Menschen sie wirklich sind.
Auf Englisch sagt er immer Fun-Capolypse oder solche Geschichten.
Es ist so witzig.
Das Spiel kokettiert auch damit. Es sagt auch so, hey, das ist das generischste Motiv, was ein Videospiel haben kann, gegen Zombie-Horden anzukämpfen. Aber das ist anders hier. Das ist der größte Spaß, den du dir vorstellen kannst. Du kannst alles sein, was du willst. Du kannst dich hier voll ausleben und nicht mal sterben wird bestraft.
Genau, und das ist genau diese...
Bricht da ständig mit dieser vierten Wand und kokettiert damit eben ganz stark.
Und das ist eben halt so fantastisch, weil das ist halt so eine Formel, die man aus Zombie-Filmen ja so kennt, ne? Dass man angesichts der Zombie-Apokalypse und angesichts einer Notsituation eigentlich, das kann ja auch jede andere Form von Bedrohung oder Weltuntergang sein, zeigt sich halt das wahre Gesicht vom Menschen irgendwie. Also es ist ja ein altbekanntes Motiv und wird auch immer wieder sehr gerne genommen. Und jetzt zuletzt bei The Walking Dead hat man es ja in Videospielen auch in einer sehr gut ausgeführten Version gesehen. Und genau das nimmt Sunset Overdrive und packt das Ganze in unheimlich bunten, lauten Humor, hat aber im Kern genau dieselben Motive und Grundbewegungen, weil man begegnet halt auch einer ganzen Menge unterschiedlicher Charaktere und die machen auch alle sehr verrückte Dinge, aber im Kern geht's eigentlich immer um diesen Zusammenhalt, um Freundschaft. Und das hat mir unheimlich gut gefallen, dass sie einfach diesen Apokalypse-Gedanken genommen haben, also das, was wir aus etlichen Zombie-Filmen kennen und es einfach so in so einer überdrehten Videospielart transportiert haben.
Und um das Ganze nochmal in ein Genre einzuordnen, also es ist ein Open-World-Spiel, das heißt, wie man das so kennt, du hast dann Nebenmissionen und Hauptmissionen, die du halt abklapperst, du kannst irgendwelche Challenges in der Stadt machen, also Sprungpassagen meistern, irgendwie zu bestimmten Orten gehen, wo du ein Event triggerst und dann musst du halt gegen 3-4 Wellen von Gegnern aushalten und dann kriegst du wieder Bonus-XP oder kriegst du Energy-Dosen, die du einsammelst und mit denen kannst du dann irgendwie deine Waffen und Fähigkeiten upgraden und das ist vom ganzen Spielbarkeitszeugs habe ich schon irgendwie das Gefühl, dass bei denen da irgendwie Spielbarkeit immer so die oberste Maxime war. Ist euch das auch aufgefallen? Ja. Dass das Spiel sehr verzeihend ist. Also du musst nicht so genau zielen. Du triffst auch, wenn du einigermaßen daneben schießt. Beim Springen ist es so, dass du, wenn du in die Luft fliegst und X drückst, dann hängt er sich zum Beispiel an irgendwelchen Stromleitungen oder irgendwelchen Rails fest, was Manu schon gesagt hat. Aber du musst die immer nie ganz genau perfekt treffen. Es ist kein so ein präziser Plattformer im Prinzip, sondern selbst wenn du ein Stück daneben bist und X drückst, dann macht er so zupp rüber, weil es einfach irgendwie, ich glaube, denen war der Flow wichtiger, als dass die Leute jetzt frustriert irgendwie rumhüpfen und ständig an den Dingern vorbeispringen.
Weil genau.
Eifer des Gefechts halt oft nicht genau diese Stromleitung triffst und selbst wenn du dann irgendwie 3 Meter daneben bist, macht er trotzdem so, wird er halt so rüberportiert und hängt sich dann fest.
Also wenn man jetzt sagt Open World, dann darf man sich jetzt um Himmels Willen nicht sowas vorstellen, wie die teilweise wirklich übel zusammengeschusterten Open World Spiele, wo man alles machen kann. Autofahren, Motorradfahren oder so. Das gibt's gar nicht, weil im Grunde im Kern, du hast es ja gerade gesagt, ist Sunset Overdrive eigentlich ein Plattformer. Ganz im Sinne von, also im Prinzip so etwas wie eine Skateboard-Version von Ratchet & Clank, wenn man möchte, die halt in der offenen Welt angesiedelt ist. Das heißt, die komplette Art der Fortbewegung ist tatsächlich auch per Pedis. Also man läuft die ganze Zeit zu Fuß, man kann nicht in irgendwelche Fahrzeuge steigen oder irgendwie sowas. Es gibt irgendwie 2, 3 Missionen, wo du mal in einem Helikopter sitzt, aber das ist auch wirklich eine Ausnahme.
Aber man läuft doch keine Sekunde in dem Spiel.
Ja, genau. Und das ist, und die Art der Fortbewegung ist ja das eigentlich Geile an Sunset Overdrive, weil du hast diesen riesigen Spielplatz sozusagen, also diese riesige Fläche, dieses ganze Sunset City steht dir offen, also ganz von Anfang an überall hin, da gibt's im Prinzip eigentlich nur die Kartengrenze, ansonsten ist alles von Anfang an direkt geöffnet und was du Stück für Stück lernst, ist diese eigentlich sehr sportspielartige Fortbewegung, weil Laufen ist bei Sunset Overdrive gleichbedeutend damit verwundbar zu sein und angreifbar zu sein, weil der eigentliche Trick und der eigentliche Witz an diesem Spiel ist, dass deine Figur völlig unmögliche Sachen machen kann, wie über Geländer grinden, an Strommasten entlang grinden.
Immer ohne Geschwindigkeit zu verlieren. Du kannst eine Stunde auf so einer Stromleitung nach vorne pushen.
Ohne Grenzen. Du kannst unglaublich hoch springen. Man kann im Laufe des Spiels immer höher springen, weil man immer mehr Fähigkeiten dazu bringt. Es gibt einen Air-Dash. Du kannst auf Wasser surfen, wenn du es
richtig kannst. Das wollte ich gerade sagen. Habt ihr das mal gemacht? Das ist so geil, weil er surft dann halt wirklich so mit den Füßen übers Wasser, ohne dass er jetzt irgendwie Wasserskier hat oder so. Und wenn du das, aber das kannst du nicht unbegrenzt machen, witzigerweise. Und das macht er dann immer so 5-10 Meter und dann kommt er so ins Stolpern und platscht halt voll mit dem Gesicht ins Wasser. Das ist so eine witzige Animation. Als ich die gesehen habe, ich habe mich so totgelacht, weil das einfach so geil aussieht, weil er halt wirklich aussieht wie so ein, also wie so ein Wasserskifahrer, der halt irgendwie Tempo verliert und auch keine Wasserski mehr hat und dann einfach so, weil er langsam das Tempo verliert, irgendwann hört halt diese Tragfähigkeit des Wassers auf und dann macht er halt noch so 3 Stolperschritte und platscht halt einfach volle Kanne mit dem Gesicht ins Wasser. Das ist so super.
Das ist so fantastisch. Also diese Sachen, die werden, diese Fähigkeiten, die Bewegungsfreiheit, die erhält man so Stück für Stück, also die hat man nicht sofort am Anfang, um sich den Spieler auch natürlich dran zu gewöhnen. Also grinden kann man sofort, aber diesen Doppelsprung und diesen Dash-Move, den kann man erst so nach ein paar Missionen, sogar teilweise nach ein paar Stunden machen. Aber wenn du das alles drauf hast, wenn du das alles machst, bewegst du dich hüpfend, grindend durch diese ganze Fläche, weil du im Prinzip, also hüpfen kann man, das haben wir gar nicht gesagt, kann man auf Flächen wie Bäumen, Wasserfontänen, Autos.
Also, die Autos sind teilweise in Straßen extra so in dem gleichen Abstand geparkt, dass du wirklich so bong, bong, bong von einem Autodach zum anderen springen
kannst. Das ist so fantastisch, weil am Anfang ist mir das unheimlich schwer gefallen, die Umgebung richtig zu lesen. Also ich hatte da so ein bisschen diesen Effekt, den man früher von Mirror's Edge kennt. Also es gab ja die Funktion, dass man bei Mirror's Edge diese rote Linie ausschalten kann. Ne? Da gab es ja dann früher der Weg wurde dann immer angezeigt, vielleicht erinnert ihr euch noch. Und sowas hat Sunset Overdrive grundsätzlich gar nicht, also man kann sich das gar nicht anzeigen lassen. Was mir in der ersten halben Stunde auch teilweise echt schwer gefallen ist, weil ich dann teilweise nicht so richtig kapiert habe, wo kann ich jetzt lang. Nach einer Zeit gewöhnt man sich aber dran und kann die Umgebung auch wirklich ganz geschickt ablesen, nach dem, was man da so machen kann, wo kann ich entlang grinden und so. Du kannst auch zum Beispiel an Wänden entlang laufen, um ganze Häuser herumlaufen, wenn du es richtig timest. Also im Prinzip wie ein Sportspiel. Und alleine das finde ich schon so fantastisch, weil ich benutze diese Zeit, also es gibt
die
so eine
Schnellreise benutzt man quasi nie, weil es einfach viel zu viel Spaß macht durch die
Stadt zu grinden. Also das Spiel sagt so, ja, wenn du jetzt keinen Bock drauf hast, diesen Kilometer, also es sind da wirklich, also Kilometer fühlen sich tatsächlich auch relativ realistisch an von den Größenverhältnissen. Wenn das Spiel sagt so, ja, das ist jetzt 500 oder sagen wir mal einen Kilometer weit weg, musst du jetzt nicht selber hin, kannst auch Schnellreise nehmen. Aber die habe ich fast nie benutzt, weil mir diese Fortbewegung so viel Spaß gemacht hat und weil es ja unterwegs so viel Zeug zu sehen gibt, dass
ja, auch zu sammeln. Also man hat ja auch die Motivation. Man kann natürlich typisch für ein Open-World-Spiel auch Schuhe einsammeln, die auf den Stromleitungen hängen und
Toilettenpapier,
weil er auch im Spiel dann erklärt wird, er braucht halt den Zellstoff von dem Toilettenpapier und den Gestank von den Schuhen, um dir neue Upgrades zu brauen, wie Heisenberg. Und deswegen hat man auch die Motivation, da rumzugrinden und die Stadt Stadt zu erkunden. Und es ist auch einfach schön anzugucken und es macht Spaß, in diesem Flow drin zu bleiben. Also diesen Kombometer oben zu halten, wie bei so einem klassischen Skatespiel, in dem man halt hüpft, grindet und nie die Straße berührt. Macht einfach Spaß
zwischendurch. Ja, der Kombometer ist ja auch mega wichtig, ne? Ja. Also den müssen wir nochmal separat irgendwie erklären, weil der unterscheidet sich schon sehr zu dem, was man von anderen Spielen kennt. Weil je höher der Kombometer, desto krasser wirst du auch.
Ja, das ist ja eigentlich eher typisch, oder?
Ja, aber man kann den Krassheitsgrad, die Fähigkeiten, also die krassen Fähigkeiten, die man hat, die kann man sich ja auch aussuchen. Man kann sich ja sogenannte Amps installieren, setzen. Und je nachdem, was für ein Combo, je nachdem, wie umfangreich oder wie hoch dein Combo ist, das gibt ja so einen Multiplikator, desto mehr Superfähigkeiten kriegst du freigeschaltet.
Ja, genau. Also gewisse Fähigkeiten schalten sich erst frei, wenn du so viel Style durch deinen Kämpfen erreicht hast, dass du halt Style-Meter 6 oder sowas hast. Und erst dann funktioniert dieser Amp. Was ich ein sehr, sehr schönes System finde und wie Daniel auch gesagt hat, es verzeiht halt auch extrem. Also es ist nicht wie bei einem Skatespiel, dass wenn du dann mal kurz die Straße berührst, dass der Style-Meter schon gleich wieder auf 0 gesetzt wird, sondern der baut sich halt so langsam über die Zeit wieder ab. Du kannst ja jederzeit wieder aufs Autodach hüpfen und weiter grinden, um wieder diesen Style aufzusammeln.
Ja, selbst Sterben fühlt sich eigentlich auch nicht so krass bei dem Spiel an, finde ich.
Überhaupt nicht.
Nee, Sterben ist total
lustig.
Sterben
ist super in dem Spiel.
Weil, also das ganze Spiel ist extrem vollgestopft mit Videospielkultur und Popkulturanspielungen. Also im Sinne von Videospiel Kulturanspielungen ist sowas wie, du hörst halt am Anfang, sagt dir so eine, tatsächlich, wie es halt so ist, irgendwie, eine Stimme aus dem Himmel sagt halt so, gehe zur alten Fabrik oder so. Und dann sagt halt der Hauptcharakter so dieses, wieso höre ich eigentlich darauf, was eine körperlose Stimme aus dem Himmel mir sagt? Und dann sagt die halt auch so, weil dies ein Spiel ist, was solltest du jetzt tun? Und lauter so Zeugs sind dann. Und dann sagt er so, siehst du da vorne die roten Fässer? Und dann unterbricht er ihn schon und sagt so, ja, ich habe genug Spiele gespielt, um zu wissen, was rote Fässer machen und so. Und dann die ganze Zeit solche...
Ja, sogar Sunset Overdrive auf seinem Handy in der
Internet. Ja, genau. Ja. Oder so, der sagt so, rede da vorne mit dem Typen. Und dann sagt er so, ja, aber der hat doch kein Symbol über dem Kopf. Warum soll ich den ansprechen? Und also die ganze Zeit solche Anspielungen und aber auch so, also die Gags, die da halt so drin sind, wenn du stirbst, passiert immer sowas völlig Absurdes, also du wirst dann halt einfach mit einer Rakete zum Beispiel aus dem Himmel geschossen und die schlägt dann im Boden ein und da steigt dann die Figur wieder draus aus, schüttelt sich einmal so kurz und spielt dann weiter. Oder du steigst aus so einem The Ring-Fernseher raus, wo er dann so rauskrabbelt.
Und es sind und, so viele von diesen Animationen, ja. Ich habe glaube ich noch keine doppelt gesehen bisher.
Da doch, ein paar habe ich schon doppelt gesehen.
Intro, weißt du, wo du so nackig aufstehst, solche, also ganz viele Filmanspielungen oder du kommst als Zombie aus so einem Sarg raus, als so eine Mumie.
Ja, oder dieser Backslide von, wie heißt der Film mit Tom Cruise, wo er so tanzt im Wohnzimmer?
Was wie in der Rockband-Werbung ist.
Ja, genau.
Ja, genau. Supergeil. Doctor Who habe ich auch erkannt.
Und Manu, du hast den Banana-Stand von Arrested Development gefunden, habe ich gesehen. Das ist der Hammer. Da ist so viel geiles Zeug drin. Und das hat auch dafür gesorgt, dass ich halt eigentlich im Prinzip permanent einen Lacher irgendwie hatte, weil viele Sachen sind einfach wirklich lustig und ich weiß nicht, wir können ja mal ganz kurz auf die über Spiegel Online, die hatten da Kritik, wo sie gesagt haben, ja, das ist alles alberner, infantiler Humor.
Für Leute, und das, die auf LOL schreiben.
So. Genau, und das fand ich halt überhaupt nicht, weil ich fand, es war nicht dieser Penis-Pipi-Kaka-Humor, sondern es war halt einfach für Leute, die gern Spiele spielen und die sich mit Popkultur auskennen, für die waren da viele gute Lacher drin und die waren aber nicht so, haha, das ist jetzt witzig, weil der hat jetzt Penis gesagt.
Nee, überhaupt nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich liebe das Game-Writing in diesem Spiel. Ich liebe alles an dem Spiel, ich finde das absolut großartig. Aber gerade die Art, wie es geschrieben ist, also der Humor, abgesehen von diesen ganzen Animationen, die auch auf diese Metaebene ziehen und so, finde ich aber auch alles an diesem Spiel unglaublich liebenswert, auf eine nerdige Art. Und das muss man mal hinkriegen. Also es sind Charaktere, die sind allesamt verrückt durch die Bank. Also sie haben alle einen Schaden durch die Apokalypse, haben irgendwie so einen kleinen Knacks weg und so weiter und so fort und haben alle ihre Spleens, aber die sind jedes Mal liebenswert. Und das ganze Spiel, also ohne zu viel zu verraten, läuft aber auf eine Pointe hin zum Schluss, wo einfach Humanität und Menschlichkeit so stark in den Vordergrund gerückt wird, dass ich damit eigentlich nicht so richtig gerechnet hätte. Ich habe gedacht, ich habe eigentlich sogar fast die Befürchtung gehabt, dass bei diesem ganzen Spaß und bei diesem ganzen Trubel und diesem ganzen lustigen Kram irgendwie eine Kernaussage so irgendwie stecken bleibt. So. Aber wenn man die Kampagne zu Ende spielt, es führt einfach auf ein paar richtig gute, tolle menschliche Momente hin irgendwie, die gerade funktionieren, weil das ganze Spiel so viel Humor drin hat irgendwie, weil man die Charaktere sehr viel mehr lieb gewinnt durch diesen ganzen Witz und durch diesen Spaß da drin, als wenn, ne, sagen wir mal so Heavy Rain mäßig irgendwie Leute so, oh, ich habe ein Problem. Ich habe auch ein Problem. Ja, aber mein Problem ist größer als deins.
Diese Humorsache ist natürlich auch immer eine Geschmackssache, ist ja klar. Mhm. Aber ich finde auch, das kann ich nur unterstreichen, was ihr gesagt habt, dass das so liebevoll ist vom Humor und sich nicht über diese Dinge lustig macht und veräppelt, sondern selbst referenziell und selbstironisch auch erkennt, dass es Tropes sind, die Videospiele benutzen, und sich aber auch im gleichen Zug darüber lustig macht, dass du halt auch eine Fetch-Quest hast, wo du einfach 20 Gegenstände irgendwo einsammeln musst, das aber gleichzeitig irgendwie ironisch kommentiert dabei. Also ich finde, dass das Spiel, wie du gesagt hast, sehr, sehr, sehr gut hinkriegt, liebevoll zu sein, trotzdem lustig zu sein, und diese Grenze war sehr dünn, da irgendwie albern und zu werden, aber sie haben es perfekt hingekriegt, finde ich. Aber ich kann schon nachvollziehen, dass Leute sagen, das ist mir irgendwie zu gewollt. Wenn halt deine Geschmacksgrenze irgendwie ein bisschen woanders ist, dann kann das, glaube ich, auch schnell kippen.
Also mir ist das sehr, sehr viel leichter gefallen, auf diese Art irgendwie die Charaktere in einen Kontext zu setzen, in eine Welt, also für voll zu nehmen, für plausibel zu halten, als bei einem Spiel, was jetzt so unbedingt tun möchte, dass es wie ein Film ist. Zum Beispiel. Weil das Spiel halt einfach akzeptiert, was es ist. Das finde ich total gut. Das ist ja so ähnlich wie bei Saints Row. Bei Saints Row funktioniert es natürlich nicht so ganz mit den Charakteren und so weiter. Ich finde das, da bin ich tatsächlich so auf einer gewissen Distanz, finde ich alles sehr lustig, aber das ist jetzt nicht so irgendwie, was mich irgendeine Art und Weise emotional berührt oder so. Bei Sunset Overdrive habe ich aber irgendwie das Gefühl, dass dadurch, dass die Charaktere wissen, dass sie in einem Spiel sind, dass die ganzen Begebenheiten klar dargestellt werden und so, dass du dann als Spieler dann auch sagst, so, okay, das ist kein Film, das ich jetzt hier vorher habe, kein Film, den ich vor mir habe, und es ist auch kein Spiel, das versucht, ein Film zu sein, und es ist auch kein Spiel, das versucht, ein Buch zu sein, sondern es ist ein Spiel, das mit den Mitteln eines Computerspiels was erzählt irgendwie und mir in erster Linie Spaß bringen soll, das sagt das Spiel ja so von vornherein, auch mit der ganzen Optik und so weiter, aber, und dann akzeptiert man es einfach irgendwie, ne? Das ist dann einfach, das bleibt sich selbst in seinem eigenen Medium treu, und das finde ich so toll an diesem
Manu, Ding. Hast du das nicht auch getwittert mit dem viel mehr Computerspiel als Sunset Overdrive oder Videospiel geht eigentlich nicht so, ja, ungefähr.
Stimmt. Das wollte ich jetzt auch gerade sagen, genau. Das ist das purste Videospiel, was ich, glaube ich, seit
Jets ein klassischer Vertreter der Gattung Videospiel.
Ja, ja. Also ich frage mich ja wirklich, was mehr kannst du eigentlich nicht reinstecken, was klassische Videospielkultur bisher definiert hat, irgendwie, finde ich.
Absolut.
Das Einzige, was man so ein bisschen merkt, ist, finde ich, die mussten schon Abstriche bei der Grafik machen, um dieses ganze bunte Chaos irgendwie hinzubekommen. Merkst du schon, wenn du an einem höheren Punkt ist, dass du so ein bisschen bei der Weitsicht ist halt ein bisschen neblig und verschwommen und so. Also komischerweise das, was Infamous irgendwie ganz gut hinbekommen hat. Das schafft Sunset Overdrive nicht so, aber weil halt einfach auch viel mehr Chaos und Durcheinander und Figuren da sind und Monster, die einfach in riesigen gelben Energy-Drink-Wolken platzen, und dieses Maß an Partikelgewitter, das haben sie halt irgendwie dadurch erkauft, dass sie gesagt haben, ja gut, dann müssen wir halt die Weitsicht so ein bisschen runterdrehen, und wenn du weiter oben stehst, kannst du nicht mehr so weit gucken. Und
ja. Aber das macht dann wieder wett in dem Moment, wo du mit Sprengstoff gefüllte Teddybären verschießt.
Ja, stimmt, das stimmt. Wir müssen ja einmal über die Waffen reden. Die Waffen sind so cool. Du hast dann halt sowas wie so ein Schallplattenschussgerät, wo du halt einfach wirklich oben Schallplatten reinlädst. Und die dann halt, genau, ja, wo du dann einfach so fupp, diese Schallplatten rausballerst. Oder du hast Teddys, die mit Sprengstoff gefüllt sind. Oder du hast so kleine Figürchen, die du hinstellst, die sich dann drehen und so Säure rausspritzen. Oder du hast ein Bowlingkugelschussgerät, wo du... Dude. Ja, also sowas Absurdes. Und bei jeder neuen Waffe denkst du dir, boah, ist ja geil, ist ja noch mal witziger als die Waffe vorher. Also ich habe selten ein Spiel gehabt, wo ich echt so viel... Spaß auch dran hatte, irgendwie einfach zu gucken, was gibt's denn noch für Waffen, weil in so anderen Spielen hast du halt immer dieses, ja gut, da ist halt jetzt die Pumpgun und die Pistole und das MG und das kennt man halt alles so.
Und das Schöne ist, die Waffen sind auch so bescheuert und passen auch nicht zu jeder Situation. Also sie haben es geschafft, durch so ein Steinschere-Papier-Prinzip einfach dich auch dazu zu bringen, ständig die Waffen wechseln zu wollen. Also du setzt dann irgendwie zweimal diese Säureviecher hin und dann wechselst du zu dem und dem und schießt dann wieder grindest oben lang und dann nimmst dann die Waffe. Das macht einfach total Spaß, diese Waffen durchzuwechseln und da Chaos zu verbreiten. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist diese Anleihe an Ratchet & Clank. Also Insomniac hat ja die wunderbaren Ratchet & Clank-Spiele gemacht, die auch von der vom Waffen-Gameplay, nenne ich es jetzt mal ganz GameStar-sprechig.
Gunplay.
Vom Gunplay, genau. Haben sie ja auch geschafft, das dich quasi dafür zu belohnen, was du oft benutzt. Also die Waffen haben so ein Experience-Level quasi. Und je mehr du eine Waffe benutzt und Skill-Punkte damit sammelst, desto besser funktionieren die auch. Und dann kannst du mehr Amps reinknallen und so. Und das haben sie hier auch integriert und gibt nochmal so ein Sahnehäubchen irgendwie obendrauf.
Ja, das Spiel sagt an einer Stelle sogar selbst, mach das, was dir Spaß macht und du wirst dafür belohnt. Ja. Und das passiert auch. Also wenn du zum Beispiel bestimmte Aktionen durchführst, also grinden, springen, hüpfen, whatever, kriegst du immer Belohnung dafür, für das, was du am häufigsten machst. Irgendwie. Also wenn deine bevorzugte Art das Grinden zum Beispiel ist, statt hüpfen, dann bekommst du auch die ganze Zeit Grinding-Auszeichnung. Und wenn du aber ein bisschen Super Mario-affin bist und die ganze Zeit nur durch die Gegend hoppelst, dann kriegst du halt Auszeichnung dafür. Wenn du die ganze Zeit nur Monster tötest, kriegst du Auszeichnung fürs Monster-Töten. Und wenn du die ganze Zeit nur Scraps tötest, das sind Plünderer, dann bekommst du Auszeichnung für Scrap-Töten und so weiter. Und das ganze Spiel, das bestraft dich für nichts. Also du bist grundsätzlich schon ziemlich gut in allem Möglichen. Aber wenn du irgendwas total gerne machst, dann gibt dir das Spiel einfach, hey, hier, dann ist geil, dann mach doch noch mehr davon.
Also wir können da hätten sie ein bisschen runterstufen können, fand ich. Also ich finde dieses ganze Badge-System und das dann umtauschen in diese Erweiterungen und dann hast du noch die Ms, also es hätte so ein bisschen, man ist ein bisschen überfordert am Anfang.
Absolut, was soll ja, jetzt das ging mir auch
Badges?
So.
Die Badges bringen dir erstmal nix, dann musst du erst die einkaufen und dann hast du da noch die Gegenstände, dann musst du erstmal die Ms kochen und dann kriegst du zwar eine, kannst aber andere noch kaufen und da verliert man sich so ein bisschen in diesem Menü und dann, da geht irgendwie dieser Flow so flöten, bis man sich da durchgekaut hat, aber es ist nicht so fluffig wie der Rest vom Spiel.
Es ist, wenn diese lustige Stimme nicht wäre, die wir vorhin beschrieben haben, die sagt, Spieler, hör genau zu, und die dann dieses Menü erklärt, das ist ein bisschen ungeschickt, fand ich auch. Also dann werden halt so immer Pfeile angezeigt und klick hier und klick dahin und das ist ein bisschen verwirrend, das stimmt irgendwie. Aber ich finde, nach einer Zeit gewöhnt man sich total schnell dran. Mittlerweile freue ich mich immer, wenn irgendwelche Sachen aufploppen und ich irgendwelche Extras bekomme. Also ich bin jetzt gerade im Freispiel, ich habe die Kampagne durchgespielt und löse jetzt gerade die ganzen Lehmaufgaben, die es noch gibt in der Stadt. Also man kriegt dann auch die Gelegenheit, alles möglich zu machen, nachdem man die Kampagne durchgespielt hat. Und es ist eigentlich mit eins der Ziele, die ganzen Waffen, die ich am besten finde, nach und nach aufzurüsten. Und ich freue mich immer, wenn da so ein kleines Pünktchen aufploppen und ich immer Belohnung für jeden möglichen Kram kriege. Das ist super.
Ja, also das ist ja auch schön, dass man sowas bekommt, aber es wäre irgendwie, ich finde, man hätte das irgendwie einfacher gestalten können, weil es gibt halt so viele Sachen, die du upgraden kannst und dann kannst du auf die Waffen, kannst du nochmal irgendwelche super Boni draufschrauben und kannst ja auch wieder rauslösen von den Waffen. Und da braucht man am Anfang, bis man ein bisschen durchblickt, was man da alles machen kann an Möglichkeiten. Weil im Tutorial macht man das zwar einmal alles, aber da machst du im Prinzip nur, dass du das klickst, was er dir halt vorschlägt und sagt, jetzt klick mal hier, jetzt klick mal da, jetzt klick mal da. Und dann hast du so, okay, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe jetzt die Waffe abgegradet. Und bis man dann selber das raus hat, dass man das auch nachher nochmal selber machen kann, da braucht man ein bisschen. Aber gut. Soundtrack, Manu.
Bisschen wenig Scratches.
Ich dachte ja, Manu, er denkt sich so, ach, das gibt's doch gar nicht, weil das ist ein fetter Punkrock-Soundtrack und Manu mag ja bekanntlich keine gute Musik.
Ich mag Gitarrenmusik normalerweise nicht so gerne, aber ich mag gute Musik und vor allem mag ich gute Musik, wenn sie perfekt zu einem Spiel passt und das ist hier definitiv gegeben. Also das ganze Spiel verströmt ja diese Anarcho- Atmosphäre durch und durch. Es ist die Apokalypse, alle sind wild gekleidet, haben die wildesten Frisuren und die komplette Anarchie ist in der Stadt ausgebrochen. Und dieser Soundcheck unterstreicht das irgendwie ganz gut. Und diese subtile Systemkritik, die dieses Spiel ja doch hat, ist da auch einfach ganz gut eingefangen in dieser ganzen Atmosphäre.
Und vor allen Dingen, die Musik passt sich ja auch tatsächlich dynamisch deinem aktuellen Spielstatus an. Also die ist gelayert in verschiedenen in verschiedenen Musikdichten. Und wenn du auf Kombostufe 1 bist, dann ist es halt eine relativ einfache Musikfläche. Und dann kommt bei Kombostufe 2 schon deutlich mehr Bass und mehr Instrumente hinzu. Und bei Kombostufe 3 hast du dann auf einmal einen Sänger in der Musik. Und Kombostufe 4, da geht's halt richtig ab mit Gitarre und so. Das ist total geil. Also und alleine die Fortbewegung durch die Stadt macht so riesen Spaß, weil das Spiel erkennt, okay, jetzt geht's los, jetzt fliegt er durch die Gegend, also fange ich mal an, einen geilen Punk-Soundtrack dazu zu spielen. So. Und so rockt man sich quasi durch die Landschaft. Das macht so einen Spaß. Das ist, ich bin diesen Soundtrack nie müde geworden in irgendeiner Form.
Nennt mich Banause, aber ich habe jetzt, also so geht's euch wahrscheinlich mit Hip-Hop, aber ich habe nicht gemerkt, dass es irgendwie unterschiedliche Songs sind. Also für mich
Banause.
Ein durchgängiges Punk-Rock-Geschrammel, was zwar gut gepasst hat, aber ich habe nicht gemerkt, wann was aufhört und was anfängt oder so.
Ja, das vielleicht nicht, aber man merkt schon, dass es dann zum Beispiel in einem Bosskampf kommt dann nochmal ein spezielles, ikonisches Lied. Und da merkst du dann schon, okay, jetzt haben dieses Lied scheint speziell für diesen Bosskampf irgendwie ausgesucht worden sein, weil das halt einfach nochmal extra treibend ist. Und
boah, die Bosskämpfe.
Ich habe bisher nur einen gesehen, deswegen kann ich, glaube ich, noch nicht viel dazu sagen.
Boah, die sind so gut.
Der Achterbahn-Bosskampf ist eins der großartigsten Spielemomente, die ich lang gesehen habe.
Boah, ist das geil. Also es gibt nicht so viele Bosskämpfe leider in dem Spiel. Das muss man leider sagen. Also ich glaube, es gibt 4 oder 5. Und das ist echt schade, weil das, was da ist, ist so mitunter. Also es macht wirklich Spielen wie von denen von Platinum Games wirklich Konkurrenz. Mhm. Auf eine Art, also es ist natürlich nicht dieser Insanity Bad Shit vom Design her, wie jetzt Bayonetta oder so, weil es sind schon eher so in Anführungsstrichen normale Sachen wie ein riesiger Luftballon in Form eines grinsenden Energy Drink Maskottchens.
Aber das ist halt auch so geil. Du hast dieses Grinse-Maskottchen, was als irgendwie überlebensgroßer Ballon rumschwebt und was dann aber dich die ganze Zeit beschimpft und dir irgendwie Sachen an den Kopf wirft. Also aber das passt halt überhaupt nicht zu diesem Grinse-Maskottchen. Das ist so witzig.
Ja. Aber richtig beschimpft. Also das Spiel, ich finde auch, das finde ich auch toll an der Sprache und ist auch ins Deutsche übersetzt worden. Es hat halt eine sehr einfache, natürlich lockere Sprache und die Leute fluchen auch richtig. Und dann sagt dieses Maskottchen mal zu dir, ja, fick dich doch, du Arschloch.
Genau. Es gibt sogar den Filter im Menü, den du abstellen kannst, beziehungsweise einstellen kannst, dass diese ganzen Beleidigungen, Beschimpfungen raus sind.
Aber das fand ich fantastisch. Also das es hat mich nur noch weiter motiviert, ihn zu besiegen irgendwie, weil er mich beschimpft. Entweder da hüpfst du da die Plattform hoch und hast wirklich diesen epischen Kampf und der Bossgegner, der will dich auch einfach am Boden sehen irgendwie und das fand ich super, dass sie das so durchgezogen haben. Weil es gibt ja oft manchmal diese Spiele, wo alles so dramatisch ist und wo die Bösen so böse sind, aber eigentlich keine bösen Wörter sagen dürfen. Und bei Sunset Overdrive gibt es einfach keine Plattform und die beschimpfen dich einfach hemmungslos. Fand ich super. Und das Spiel hat auch in der Übersetzung ständig solche erfundenen Schimpfwörter noch mit drin, so Arschmaden oder sowas. Gibt's dann im Deutschen und viele andere lustige Worte, die ich teilweise noch gar nicht kannte. Großartig. Und echt, also wenn du es schaffst, so einen Bossgegner zu Fall zu bringen, das machst du halt in erster Linie hauptsächlich durch sehr geschickte Platforming-Aktionen. Also musst schon ziemlich gut die Skills dann drauf haben und das Spielsystem erlernt haben, dann hat man auch eine Chance. Dann ist es umso befriedigender, wenn man sieht, wie zum Beispiel dieses riesige Maskottchen einfach in einem riesigen Flammeninferno zu fallen.
Das fand ich eben ein bisschen schade. Ich dachte, das Ende des Bosskampfes wäre, dass das dann halt so eine kleine Lücke hat und dann halt so und dann wird es halt so ein kleiner Ballon, der dann nur noch am Ende so bumm, und dann irgendwo dagegen knallt, so ein erschlafftes Ding. Das fand ich ein bisschen schade, dass es explodiert ist. Da hätten sie noch einen Gag irgendwie einbauen können, dass das halt so ein kleiner Luftballon dann irgendwie so wegzieht, zischt. Ja, super interessant auch irgendwie, finde ich, dass ausgerechnet Microsoft so ein Ding exklusiv bezahlt, oder?
Es ist überraschend, ne? Weil das ist ja eigentlich alles, was Marketing-Forschungsergebnisse nicht wollen.
Ja, und auch irgendwie habe ich immer das Gefühl, im Vergleich dazu habe ich schon, wenn ich die Plattform vergleiche, bin ich der Meinung, dass Microsoft irgendwie schon ist für mich so diese ernste Konsole. So, da ist irgendwie, da gibt's Call of Duty, da gibt's Halo, da gibt's so diese ganzen Sachen, die sich sehr ernst nehmen, die immer quasi so diese erwachsenen Spiele, auch wenn wahrscheinlich dann doch eher jüngere Zielgruppen dann teilweise diese Spiele spielen. Aber das verbinde ich irgendwie komischerweise mit Microsoft. So verbinde ich irgendwie ein Forza, was irgendwie total ernst ist und ernsten Rennspielanspruch hat und was irgendwie nicht Crash-Simulationen bringt oder sowas. Also, und deswegen finde ich komischerweise, dass dieses Sunset Overdrive so überhaupt nicht in dieses Xbox-Portfolio passt. Also ich begrüße es sehr, dass es sowas gibt, aber ich weiß nicht, wer da betrunken war bei Microsoft und sowas durchgewunken hat.
Ich finde vor allen Dingen, das ist so befreiend für Insomniac, weil die haben ja vorher Fuse gemacht. Ja, erinnert ihr euch? Und Fuse war ja eigentlich Overstrike. Und Overstrike, als da damals vor, ich weiß nicht, 4 Jahren oder so dieser Trailer kam, war Overstrike so lustig. Es hat einen sehr, sehr witzigen Trailer gehabt, was so auf also Agenten, Filme und Spiele total verarscht hat. Das war super. Und dann kam EA und sagte so, nö, unsere Marketingergebnisse sagen aber, dass die Leute voll auf diesen ernsten Scheiß stehen, auf Master Grief und so. Und ja, dann wurde das der komplette Comic-Look rausgenommen. Das gute Spiel zwar beibehalten, aber es sah einfach so furchtbar generisch aus, dass es nicht mehr aufgefallen ist unter diesen ganzen anderen Science-Fiction-Shootern irgendwie. Also Fuse war nicht schlecht. Ich habe es dann jetzt im Zuge zu Sunset Overdrive dann nochmal gespielt. Ist nicht übel, ist ein ganz okayes Spiel, aber hat einfach nicht diese Insomniac-Craziness.
Das war, glaube ich, der beste Versprecher in diesem Podcast. Silent Overdrive, das ist ein Paradoxon in sich quasi.
Genau, es ist,
ja, es ist halt, freut es mich umso mehr, dass jetzt Insomniac hier freie Hand, also augenscheinlich freie Hand bekommen hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da Microsoft noch gesagt hat, ihr müsst es noch ein bisschen verrückter machen. Sondern wirklich so, macht ein Spiel, wie es eigentlich nur Insomniac machen kann. So war, glaube ich, die Marschrichtung. Und dass es ein Exklusivtitel ist, ist sehr zu begrüßen, weil ich glaube, dass so ein Spiel erstmal ein bisschen braucht, um eine Fangemeinschaft zu erreichen. Ich glaube, dass die Verkaufszahlen jetzt auch nicht so wahnsinnig toll sind. Man kann jetzt nur hoffen, dass dieser Exklusivdeal dazu führt, dass wir da einen zweiten Teil sehen oder dass dieses Franchise irgendwie sich jetzt eine Zeit hat, sich zu etablieren.
Also ich meine,
natürlich mutmaßen, ob die schlechten Verkäufe daran liegen, dass halt so wenig Leute eine Xbox One haben oder ob es an dieser Idee liegt an sich. Das kann man jetzt natürlich nicht genau nachvollziehen.
Ja. Und was man auch nicht vergessen darf, Bundles. Also ich bin ja zum Beispiel einer, ich zähle überhaupt nicht mehr in die Verkaufszahlen rein, weil ich nur einen Download habe und der wird ja nicht als Retail-Version über den Handel verkauft und deswegen glaub schon, dass dieses Bundle mit der weißen Xbox und so, dass das nochmal einige Leute angezogen hat und deswegen die tatsächlichen Verkaufszahlen wahrscheinlich sogar ein bisschen höher sein könnten, vermute ich jetzt mal.
Was ja tatsächlich ein Plattformvorteil vielleicht ist, ich weiß jetzt nicht, ist natürlich ein Vorurteil, aber Xbox Live, weil es gibt einen sehr geilen Multiplayer-Modus in Sunset Overdrive. Habt ihr den schon ausprobiert? Nee. Oh, also es gibt, in der Stadt sind verteilt Telefonzellen und dann kannst du von dort aus in den Multiplayer-Modus rein. Das ist ganz witzig, weil man sieht dann oben so eine Anzeige, da steht dann auch direkt, wie viele Freunde online sind, ohne dass du die Menüliste selber im Xbox-Menü aufrufen musst. Und das ist ein Koop-Modus in der normalerweise, wo du halt also im Koop so Aufgaben erfüllst, die man teilweise auch in Singleplayer kann. Also zum Beispiel Horde-Modus oder du musst bestimmte Gebiete erobern und so weiter und so fort. Und das ist ein super lustiges Chaos. Also weil eigentlich ja jeder genau die Fähigkeiten und genau die Waffen hat, die du natürlich auch aus dem Singleplayer kennst. Und das müsst ihr multiplizieren mal 8. Es ist so verrückt. Ich habe, also als ich das zum ersten Mal da reingegangen bin in diesen Multiplayer-Modus, weil der wird dir schon relativ früh angeboten zum Ausprobieren, da hatte ich auch noch nicht alle Fähigkeiten und du hast da wirklich Schwierigkeiten mitzukommen. Also die anderen sind einfach so schnell und so gut und haben schon alles irgendwie drauf und hüpfen durch die Gegend wie die Weltmeister. Da habe ich gedacht, was mache ich falsch? Aber dann habe ich es dann später nochmal probiert und es ist einfach eine Mordsgaudi, in einem Riesentrupp durch die Karte zu springen und zur nächsten Mission zu springen. Also man wird nicht sofort dahin teleportiert, sondern muss dann erstmal dahin laufen und hat im Prinzip so einen langen Weg. Und dann in so einem Achtertrupp durch die Gegend zu grinden, das ist irgendwie ein total geiles Gefühl und dann gemeinsam Missionen zu lösen. Und was für ein Chaos. Und das Spiel bricht auch nie ein. Also du hast dieses totale Durcheinander, diese totale super krasse Action und nie macht das Spiel irgendwie einen Einbruch in seiner Bildrate oder so. Es ist einfach totales Durcheinander und es macht einen Riesenspaß. Also ich habe lange nicht mehr so viel Spaß an so einem Multiplayer-Modus gehabt. Also und bei Xbox, da läuft das ja alles sowieso so mega reibungslos. Also du wartest ein paar Sekunden, dann lädt das ein bisschen und dann bist du halt auch im Spiel drin. Ich wurde nie rausgeworfen, also nicht so wie Drive Club, zwinker, zwinker, sondern schon echt super gut durchgearbeitet, keine Lags und so. Richtig geil. Ich weiß nicht, ob es einen kompetitiven Modus gibt. Also das, wenn, dann habe ich ihn noch nicht ausprobiert. Also Deathmatch oder so, kann ich mir jetzt aber auch ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Ich glaube, das wurde jetzt komplett auf Koop ausgelegt. Super Ding.
Möchte auch.
Reicht auch. Reicht auch. Also ich glaube, ich habe so ein Spiel, will man auch lieber im Koop spielen. Macht auch viel mehr Spaß.
Ich wollte noch kurz was zu dem, was Manu gesagt hat, zu dieser Insomniac-Stil. Ich glaube, oder für mich rettet das Spiel auch. Also, dass ich halt sage, hey, wenn die jetzt diesen ganzen albernen Humor runtergedreht hätten und diese ganzen Popkultur-Anspielungen, dann wäre das für mich tatsächlich nur irgendwie so ein infames Klon. Und wer weiß, ob das dann irgendwie, da hätte man halt gesagt, ja, ganz nett, aber ist ja im Prinzip auch nur irgendwie so ein Open-World-Klon. Und weil es aber, also das ist für mich so das Alleinstellungsmerkmal von dem Spiel, dass es halt einfach sauwitzig ist. Und das ist das, was für mich das gerettet hat. Und da kann man wahrscheinlich wirklich heilfroh sein, dass da nicht irgendeine Marketingabteilung gesagt hat, nee, mach das mal alles ernster und mach das mal alles so wie das, weil so Selbstironie und Humor und so, das verkauft sich nicht.
Also das ist auch der Grund, warum ich spiele. Die Mechanik ist schön und macht Spaß, aber das lebt schon auch von diesem Humor und diesen Bock drauf zu sehen, was du jetzt als nächste Mission abgedreht bekommst. Ob das jetzt die Live-Rollenspieler sind, denen du da triffst, die einen Knacks weg haben, ob es da irgendwelche Bossfights auf Achterbahnen sind. Also dafür spiele ich das. Weil ansonsten ist es, wenn du das ganze Zeug wegnimmst, ist es schon einfach nur ein ganz normales Videospiel, wie man es halt schon 50 Mal gespielt hat.
Ich widerspreche.
Objection.
Objection. Ich finde es richtig geil, weil das ist auch etwas, was nur Insomniac kann. Und das ist auch etwas, was ich an allen Insomniac-Spielen schätze. Also selbst bei so Sachen, die ernst sind, wie Resistance zum Beispiel, das kommt ja auch von Insomniac, was ja ein super ernst gemeintes Science-Fiction, weiß ich nicht, Shooter-Ding war, was mega öde aussieht. Wenn du es da mal spielst, dann merkst du immer Gameplay first. Insomniac, denen ist immer wichtig, dass das Spiel funktioniert und dass es immer fluppt und dass es sich einfach unglaublich gut steuert irgendwie.
Ja, das meine ich auch gar nicht. Das haben wir ja oft genug betont.
Jetzt, genau.
Dass die Mechanik an sich schon so viel Spaß macht, dass du nicht aufhören willst. Dazu kommt der Humor. Aber die Sachen, die du machen musst, sind
halt so
typisch Videospiel. Also
ja.
Los, sprech diesen Typen an, geh da und da hin, mach 3 Arena-Kämpfe, bisschen Tower Defense ist noch dabei. Also von der reinen Gameplay-Mechanik, jetzt von der Fortbewegung abgesehen, ist es halt sehr klassisch. Also da
sind keine
neuen Mechaniken dabei, wo man sagt, wow.
Es ähnelt schon sehr Assassin's Creed auf Speed. Das reibt sich sogar. Also es hat mich wirklich sehr stark an solche Open World. Natürlich, also es erinnert sehr stark an Infamous und Prototype und sowas. Ich würde auch sagen, dass es in diese Kategorie gehört, wenn man jetzt unbedingt eine Schublade suchen möchte. Aber es ist das Ganze halt auf Speed und das macht's halt automatisch.
Ja,
auf für mich persönlich auch direkt viel besser, so irgendwie. Also, ich hab ein bisschen Angst, dass ich das nächste Assassin's Creed Unity irgendwie einlege und mich zu Tode langweil, weil der Typ einfach 300 Jahre braucht, um so einen Turm zu besteigen. Und ich bei Sunset Overdrive einfach nur auf irgendeinen Trampolin springen muss und innerhalb von 2 Sekunden auf die Spitze bin. Das ist super. Aussichtspunkte gibt's übrigens auch. Sehr witzig. Also, für mich allein das, also natürlich ist der Humor einfach, das macht das Ganze noch sehr viel besser, aber das ist mit Leichtigkeit, also wirklich mit Leichtigkeit bisher mein absolutes Lieblingsspiel. Ich hab diese Kampagne in 10 Stunden oder so durchgespielt, also nur diese Hauptmission, und nicht bemerkt, dass es 10 Stunden Spiel sind. Ich hab gedacht so, wie, das Spiel ist schon vorbei? So schade, weil das hätte ich jetzt irgendwie noch bestimmt 3-4 Tage weiterspielen können. Das hat so sehr meinen Nerv getroffen, dass ich bin immer noch absolut begeistert.
Doch, ja, schönes Ding.
Absolut. Also offensichtliche 120%, braucht man gar nicht drüber.
140!
Und sehr bedauerlich, wenn man keine Xbox One hat
derzeit. Ja, das tut mir auch wirklich, also es tut mir auch leid für Insomniac eigentlich, ne? Weil auf der einen Seite haben die natürlich jetzt die Kohle von Microsoft gekriegt, um dieses Spiel zu finanzieren. Deswegen sollte man eigentlich dankbar sein, das ist eigentlich geil. Auf der anderen Seite denke ich aber, dass, also wenn es jetzt auf anderen Plattformen rauskommen würde, dann würde sich ja auch automatisch mehr Leute so für dieses Spiel interessieren. Also PS4, ich glaube, da, du hast es ja vorhin gesagt, da sind ja schon so ein paar ungewöhnliche Spielkonzepte schon jetzt dabei und da würde das eigentlich super gut hinpassen irgendwie. Also gerade durch die Ratchet und Clank Sachen, weil die sind ja eigentlich eher, das ist ja alles PlayStation gewesen, ne?
War ja auch der Coup von Microsoft, dass sie so ein eher Sony Studio zu sich geholt haben. Das war ja schon so absichtlich auch.
Ja.
Hat ja auch ein bisschen Aufruhr gesorgt. Aber wenn das Spiel gut wird, dann ist mir das auch recht. Also Hauptsache, das Spiel wurde finanziert. Ich bin da immer dankbar für. Auch Bayonetta 2 hätten wir nicht, wenn Nintendo nicht in den Geldtopf gelangt hätte. Weißt du? Also das,
ja.
Ich glaube, dass sich das schwer getan hätte, so ganz auf eigene Füße zu
stehen. Ist halt nicht so ein geiler Release-Zeitraum jetzt für Sunset, ne? Also muss man sagen, weil jetzt ist ja Call of Duty auch rausgekommen. Das
wäre der perfekte Launch-Titel für die Xbox One
gewesen. Absolut, ja. Aber vielleicht hätten sie es auch, also gut, gute Spiele brauchen Zeit. Also es ist, da sind auch, Also mir sind jetzt keine groben Bugs oder sowas aufgefallen. Aber die es ist halt einfach unglücklich, eine Woche vor Call of Duty zu starten. Ja, gerade auf der Xbox, oder?
Das sind schon sehr verschiedene Zielgruppen, würde
ich sagen. Ja, schon. Aber ich finde, also wenn ich jetzt vor dem Spieleregal stehe und irgendwie jetzt mein monatliches Spielebudget ausgebe als jemand, der keine Fachzeitschriften liest und dann stehen da...
bitte in Sunset Overdrive, ja?
Da muss ich,
also, sonst gibt's eine Laserschelle links und rechts.
Laserschelle. Aber es ist halt, die Leute kaufen jetzt natürlich Call of Duty oder Halo, ist ja klar. Ne? Also deswegen, ich glaube, das ist... Weiß nicht, tut dem Spiel bestimmt nicht so gut.
Ich glaube halt, das Spiel wird, oder ich befürchte es, wird halt auch diesen Weg des Fanlieblings gehen. Dass man, wenn man dann irgendwann später mal die Abgesänge auf die Xbox One liest, weil halt, weiß ich nicht, eine neue Generation da kommt oder so, dann wird man halt sagen, ja, da, also damals Sunset Overdrive, das war ja schon witzig. Hat niemand gekauft, aber war ein super gutes Spiel.
Also, das wird so ein Hidden Gem-Ding, weißt du? Also wenn diese Liste.
Ja, so hidden ist es ja gar nicht, aber es wird halt so. Ich weiß es nicht. Irgendwann in 15 Jahren wird es eine E3 geben, wo dann Insomniac Sunset Overdrive 2 ankündigt und da werden dann alle jubeln, so wie bei Mirror's Edge und alle sagen so, super Spiel, bin ich riesen Fan von. Gekauft hat es keine Sau damals, Mirror's Edge, aber alle tun so, als ob sie es damals voll gut fanden. Und ich glaube, so wird es mit Sunset Overdrive auch laufen, dass das so ein Fanliebling ist für Insider.
Naja, aber spätestens nach diesem Podcast holen sich jetzt ja
alle. Ist alle, ja.
Ist aber auch eigentlich ein Kritikerliebling schon jetzt, ne? Also es hat doch eigentlich.
Ja, das heißt gar nichts. Mirror's Edge hat auch super Wertungen bekommen und.
Destiny hat schlechte Kritiken und
verkauft sich super, ja.
Also. Ja, das stimmt auch. Oh, traurig.
Gut, ja. Gut, bevor wir die Stunde knacken, würde ich
Knack.
Sagen.
Knack! Alles klar.
Da wünsche ich euch und den Zuhörern einen schönen Tag.
Arsch, das war doch mein Spruch. Bis dann. Tschüss.
Ciao.